Die Sonne schien und brachte die schneebedeckten Gipfel der Berge zum Glitzern. Die Fassade des neuen Bahnhofsgebäudes war mit Blumengirlanden geschmückt. Vom Grand Hotel und dem Hotel de la Gare wehten bunte Fahnen. Um den Bahnhof drängten sich die Menschen. Auf dem Bahnsteig wartete die Kapelle auf die Einfahrt des ersten Zuges. Um 7 Uhr sollte er in Luzern abgefahren sein. Es würde also noch eine Weile dauern, bis die beiden Lokomotiven die Bergstrecke mit den 3 Kehrttunneln von Erstfeld nach Göschenen überwunden hatten. Helene stand mit ihrem Mann und ihren Kindern in der Nähe der neuen Brücke über die Reuss und blickte auf das Tunnelportal. Auch hier wehten Fahnen zu beiden Seiten der Schienen im Frühlingswind. Bunte Wimpel flatterten auf dem Hang über dem Portal. In der Nacht hatten auf den Bergen Freudenfeuer gebrannt. Bergleuchten nannte man das. Ganz Europa, so verkündeten die Zeitungen, feierte die Einweihung des längsten Eisenbahntunnels der Welt. Neben Helene standen ihre Eltern. Nicht weit von ihnen entfernt der ehemalige beste Freund ihres Vaters, Urs Giesler, und seine Familie.
»Warum ist er hier?«, fragte Helenes Mutter leise. »Er hasst den Tunnel.«
Ihr Vater zuckte mit den Schultern.
»Ich weiß nicht. Vielleicht hofft er, dass die Bahn nicht ankommt.«
Ein schriller Pfiff ertönte. Helene wandte sich um. Schnaufend näherten sich die beiden Lokomotiven von Norden, fuhren langsam über die Eisenbahnbrücke der Göschener Reuss. Lorbeerkränze schmückten die Lokomotiven. An den Waggons hingen die Wappen der 3 am Tunnelbau beteiligten Nationen: Schweiz, Italien und Deutschland.
»Da kommt unser Ruin«, sagte Urs Giesler laut.
»Und du«, er deutete mit dem Finger auf Helenes Vater, »du bist schuld daran. Aber du wirst schon sehen, was du davon hast. Verfluchter Tunnel!«
Er spuckte aus, drehte sich um und ging schweren Schrittes davon. Ein verbitterter, alter Mann, dessen Lebenswerk zerstört war. Helene blickte ihre Eltern an. Ihre Mutter schüttelte traurig den Kopf. Die Miene ihres Vaters war wie versteinert, während er Urs nachsah. Jubel brandete auf, als der Zug vor dem Bahnhofsgebäude hielt. Die Kapelle spielte die Schweizer Hymne, dann öffneten sich die Türen und Menschen quollen aus den Waggons und füllten den Bahnsteig. Aus dem ersten Waggon stieg ein Mann. Seine Haare und sein Schnurrbart waren schneeweiß. Das musste der Bundespräsident Simeon Bavier sein. Helene kannte sein Bild aus der Zeitung. Karl Arnold, der Gemeindepräsident von Göschenen, und die beiden Landjäger begrüßten ihn und geleiteten ihn unter dem Beifall der Menge zum Rednerpult am Bahnsteig. Als die Kapelle die Hymne beendet hatte, hob Bavier die Hände und wartete, bis es still wurde.
»Liebe Gemeinde von Göschenen, liebe Gäste«, begann er, »die Scheidewand, welche die Nationen trennte, ist gefallen. Die Länder sind einander näher gerückt und haben sich dem Weltverkehr geöffnet.« Wieder jubelte die Menge. Bavier fuhr fort. »Nachdem seit Jahrtausenden kampfgerüstete Heere ihre eroberten Standarten über das Gebirge trugen, um bald hüben, bald drüben Verderben und Zerstörung zu bereiten, werden nun täglich reich beladene Karawanen auf dem neu geschaffenen Verkehrswege dahinziehen und statt Vernichtung Segen und statt Krieg Frieden bringen.«
Helene traute ihren Ohren nicht.
Bavier tat gerade so, als hätte es vorher keinen Handel gegeben, keine Säumerkolonnen, keine Fuhrhalter wie ihren Vater oder Urs, die schon seit Jahren Waren über den Pass brachten.
»Dieser Tunnel ist ein Wunder der Ingenieurskunst«,
Baviers Stimme bebte vor Begeisterung.
»Dieses Riesenwerk, für das die Kraft des Einzelnen nicht ausreichte, ist möglich geworden durch die Vereinigung der Kräfte 3 Staaten. Die ganze Welt blickt nun auf dieses Jahrhundertbauwerk.«
Namen fielen. Louis Favre, der geniale Planer des Tunnels, der leitende Ingenieur Ernest von Stockalper, Eduard Bossi, der für die Baustelle auf der Südseite verantwortlich war.
»Helden«, nannte Bavier sie. Helene schüttelte den Kopf. Nein, die wahren Helden des Gotthardtunnels waren andere.
»Doch wir wollen auch derer gedenken, die oft vergessen werden«, rief Bavier. »Die Arbeiter,
Die kühnen Streiter, die Zoll für Zoll dem Verkehr eine Gasse erkämpften. Viele sind in diesem Kampf gefallen. Unter ihnen ein geliebter Führer, der seine unermüdliche Ausdauer und Kraft bis zum letzten Hauch dem großen Ziele weihte. Wie Krieger, die in der Schlacht dahinsinken, sind diese Pioniere in Erfüllung ihrer Pflichten auf dem Felde der Ehre gefallen.
Danach beschwor er den Völkerfrühling. Die Solidarität der Nationen, Wohlstand und Bildung würde der Tunnel bringen.
Möge das Band, welches uns alle vereint, sich immer fester und inniger gestalten.
Helene wechselte einen Blick mit ihrem Mann. Er hatte die Augenbrauen zusammengezogen und sah fast genauso zornig aus wie Urs Giesler vorhin. Zwei Sätze, sagte er. Zwei Sätze für diejenigen, die im Tunnel geschuftet haben. Und für die Opfer, die der Tunnel gefordert hat.
1872. Ein Loch in unserem Berg.
Hü!
Franz Herger knallte mit der Peitsche. Bald habt ihr's geschafft. Los, Fahrti! Zieh, Loris, immer weiter, Dorli! Fleißig, Trude!
Die vier Pferde legten sich ins Geschirr und zogen das schwer beladene Fuhrwerk um die nächste Kurve bergauf. Helene saß neben ihrem Vater auf dem Kutschbock und hielt sich am Sitz fest. Etwa zwei Drittel der Tremola, der Straße, die in engen Serpentinen von Airolo hinauf zum Gotthardpass führte, hatten sie geschafft. Nur noch 8 Spitzkehren waren zu bewältigen. Seit sie Airolo passiert hatten, war es merklich kühler geworden. Auf den Wiesen lagen vereinzelte Inseln von Schnee. Helene holte ihre Jacke unter dem Sitz hervor und zog sie an.
»Willst du auch deine Jacke?«, fragte sie ihren Vater. Der schüttelte den Kopf.
»Noch nicht.« Konzentriert lenkte er die Pferde auf die nächste Spitzkehre zu. Die Tremula war nicht ungefährlich. Manche Kehren waren so eng, dass man genauestens darauf achten musste, wie man sie anfuhr, um mit dem Fuhrwerk um die Kurve herumzukommen. Diese hier war so eine. An der engsten Stelle sah Helene hinab ins Tal. Der Anblick war atemberaubend. Neben der Straße fiel das Gelände steil ab. Sie konnte bis nach Airolo und weit hinein ins Valle Leventina sehen. Der Ticino glitzerte in der Sonne. Die Luft war so klar, dass Helene den Weg sehen konnte, den der Fluss sich durch die Alpen gegraben hatte, bis hin zu den majestätischen Gipfeln der Berge von Biasca. Die unter ihnen liegenden Spitzkehren der Tremula wirkten von hier oben noch beängstigender als während der Fahrt bergauf. Kein Wunder, dass manche Fahrgäste der Gotthardpost sich die Augen verbanden, wenn die fünfspännige Kutsche bergab fuhr. Nach dieser Kehre folgte eine längere Gerade.
»Jetzt kannst du mir die Jacke geben«, sagte ihr Vater.
Helene übernahm die Zügel, während ihr Vater seine Jacke anzog. Anschließend wollte sie ihm die Zügel zurückgeben, doch er schüttelte den Kopf und deutete auf die vor ihnen liegende Kurve.
»Probier du es!«
Es war das dritte Mal, dass sie ihren Vater auf der Reise von Göschenen nach Lugano und zurück begleitete. Fahren konnte sie schon lange. Sie hatte auf dem Kutschbock gesessen, seit sie laufen konnte, doch die Kehren auf der Tremula hat er ihr noch nie überlassen. Sie nahm die inneren Zügel kürzer, lenkte das Gespann erst an den rechten Straßenrand und dann an den linken. Die vier Pferde waren erfahren, sie hatten den Weg bereits an die 200 Mal gemacht. Wahrscheinlich würden sie auch alleine sicher um die Kurve kommen.
»Gut gemacht«, sagte ihr Vater mit hörbarem Stolz in der Stimme. Er übernahm die Zügel wieder.
Die Landschaft wurde jetzt deutlich karger. Moos und Flechten lösten die blühenden Wiesen ab, dazwischen zeigte sich nackter Fels. 3 Tage dauerte die Reise von Göschenen nach Lugano und zurück. Die eigentliche Fahrt über den Pass etwa 8 Stunden, je nach Witterung, und Helene genoss jeden Augenblick. Sie bewunderte ihren Vater, der das kleine Fuhrunternehmen vor 20 Jahren von seinem Vater übernommen hatte und zu einem der erfolgreichsten Fuhrhalter in Göschenen und Umgebung geworden war. Harte Arbeit und Pferdeverstand hatten sich ausgezahlt. Ihr Großvater war noch als Säumer mit Mauleseln über den Pass gewandert, wie ihr Urgroßvater und dessen Vorväter. Seit dem Bau der Teufelsbrücke über die Schöllenenschlucht 1595 brachten die Hergers Waren von Norden nach Süden und zurück.